Liebe Gemeinde, ich möchte noch einmal ein Wort aus der Bergpredigt hervorheben. Das Wort, das das Thema anschneidet, das heute wahrscheinlich viele bewegt an diesem vorletzten Sonntag im Kirchenjahr. Volkstrauertag. Es ist ja nicht nur ein Tag der Trauer um die, die im Krieg umgekommen sind, sondern auch schließt die Trauer ein um die immer noch existierende Unfähigkeit des Menschen, friedlich zusammenzuleben. Und das Wort, das hier mitten hineinspricht aus dieser Bergpredigt, das ist das Wort, selig sind die Friedfertigen oder die Friedensstifter, die Friedensschaffenden, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Man könnte mit bestimmten Daten beginnen. Ich möchte einmal aufmerksam machen auf 1954, ein Jahr, bevor ich überhaupt zur Welt kam, da war im März 1954 schon die erste, in Anführungszeichen, verbesserte Wasserstoffatombombe auf den Bikini-Inseln ausgelöst worden. Und bevor das Jahr 54 zu Ende ging, waren sich die Staatsmänner und Befehlshaber innerhalb der NATO darüber einig, dass bei Ausbruch eines Krieges diese Atombomben angewendet werden sollen. Da sollte man vielleicht einmal daran erinnern, dass schon damals Sir Winston Churchill die Wasserstoffatombombe 600 Mal teuflischer nannte als die Atombombe von Hiroshima, und dass andererseits die Russen ebenfalls im Besitz der Wasserstoffatombombe sind, und es ist nicht weniger teuflisch, falls das stimmt, ich habe das mal gelesen, in einer Bonner Zeitschrift der ersten im Herbst 1954 in Deutschland ins Manöver gebrachten Atomkanonen, dass darauf die Worte gestanden haben sollen, das Beste für alle. Wenn wir diese Aussagen, die Männer, die in der Nähe dieser Dinge gelebt haben, einmal studieren, dann wird etwas deutlich. Zum Beispiel das Wort von Professor Kistiakowski, ein Augenzeuge der Zündung der ersten Versuchsatombombe im Juli 1945 im Wüstengebiet Neumexikos. Schon über diese allererste Versuchsexplosion hat dieser Mann gesagt: Dieses Schauspiel ist die größtmögliche Annäherung an das jüngste Gericht, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ich bin sicher, dass am Ende der Welt, in der letzten Millisekunde der Welt, der Mensch das erblicken wird, was wir soeben gesehen haben. Was haben Sie gesehen? Ein Buchtitel über diese Dinge lautet 1000 Mal heller als 1000 Sonnen oder heller als 1000 Sonnen. Es war wie ein gewaltiger Blitz. Und Oppenheimer, der hat damals intuitiv ausgerufen, wir haben das Werk des Teufels getan, weil es eben viel schlimmer und gewaltiger war, als sie es sich in ihren Versuchslabors ausgedacht hatten. Am 6. und am 8. August 1945, das sind so Daten in unserer Weltgeschichte, die man nicht vergessen soll, da wurden dann die ersten Atombomben auf Menschen geworfen und dadurch sollen schon rund 66.000 getötet und 100.000 verletzt worden sein, aber die Folgen kann man heute noch sehen. Diesen Uranbomben folgten dann die Plutoniumbomben und hatte schon die gewöhnliche Atombombe einen Radius von etwa 15 Kilometer, obwohl noch nach 300 Kilometern die Gebäude zitterten, so erhöhte sich dieser direkte Wirkungsraum in den folgenden Zeiten, als man die verbessert hat, die Bomben, auf 80 Kilometer. Und als am 1. November 1952 das erste Mal die Wasserstoffbombe ausgelöst wurde, sagten die Beobachter wieder, es war, als ob die ganze Welt zerbersten wolle. Eine 600-fache Stärke einer gewöhnlichen Bombe, 15 Millionen Tonnen Dynamit-Sprengwirkung. Und immer noch gibt sich der Mensch mit dieser Wirkung nicht zufrieden. Und man hat festgestellt, dass die Kobaltbombe, so unglaublich und unvorstellbar das auch ist, für mich jedenfalls, die 5000-fache Wirkung der Hiroshima-Bombe erzielt. Es ist also klar, warum damals Leute wie Einstein, Oppenheimer, Karl Friedrich von Weizsäcker warnend an das Gewissen der führenden Männer appellierten und der Nobelpreisträger und Entdecker der Atomspaltung, Professor Otto Hahn, erklärte Mitte Februar 1955 öffentlich, er hätte seine Entdeckung verschwiegen, wären ihm die Folgen vorher bekannt gewesen. Denn, so sagte Professor Hahn wörtlich, 10 Wasserstoffbomben mit einem dicken Mantel aus Kobalt an einem beliebigen Ort der Erde zur Explosion gebracht, reichen aus, um den Fortbestand der Menschheit ernstlich zu gefährden. Das Erschütternde an diesem ist, dass das Echo auf seine Worte, das war eine Rundfunkrede, in den USA war, in derselben Woche noch, dass man sagte, trotz des damit verbundenen Risikos wird mit Versuchsexplosionen fortgefahren und auch inzwischen England und Russland, China und Indien, nur Gaddafi in Libyen hat sie hoffentlich noch nicht, haben diese Bombe. Es wäre schön heute Morgen, wenn wir wenigstens in diesem einen Punkt, wenn wir vielleicht auch über die friedliche Nutzung uneinig sein können, einig wären, was meines Erachtens klar ist, dass die Atombombe große Sünde ist. Eine ganz große Sünde ist. Meine Frau und ich, wir begegneten mal ihrem ehemaligen Physiklehrer, und er sagte dann, damals war Tschernobyl gewesen, jetzt wissen wir es, auch die friedliche Nutzung ist nur die Bombe auf Zeit. So viel mal wenigstens ein Zitat eines Physiklehrers. Ich habe es nie vergessen, auch die friedliche Nutzung ist nur die Bombe auf Zeit. Was für eine Zukunft steht unseren Kindern offen. Aber es ging weiter. Und Karl Friedrich von Weizsäcker Und deswegen habe ich das alles vorausgeschickt. Jemand, der hineinblickt in diese Zusammenhänge, kann man vielleicht verstehen, dass er 1985 auf dem 21. Kirchentag in Düsseldorf folgenden Aufruf machte. Im Juni 85 hat er gesagt: Wir bitten die Kirchen der Welt, ein Konzil des Friedens zu berufen. Der Friede ist heute Bedingung des Überlebens der Menschheit. Er ist nicht gesichert. Und auf einem Konzil, das um des Friedens willen berufen werden soll, sagt er, müssen die christlichen Kirchen in gemeinsamer Verantwortung ein Wort sagen, das die Menschheit nicht überhören kann. Die Zeit drängt. Er hat dann ein Buch geschrieben mit diesem Titel, Die Zeit drängt. Und dann, und das ist das Interessante, dass er erkennt, was das auch mit Religion zu tun hat. Er schreibt dann später in seinem Buch, die Zeit drängt, wörtlich, in Bezug auf die drei Bereiche, Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung, ist eine Einigung der Christen und eine Übereinstimmung der Weltreligionen nötig und möglich und geboten. Eine weltweite politisch wirksame Rechtsordnung ist zu fordern. Leider, jetzt mache ich einen Sprung, geht es in dieser ganz, meines Erachtens, verständlichen Angst und Besorgnis jetzt dann darum, die Unterschiede zu verwischen, die Unterschiede zwischen den Religionen. Und es ist ja auch dann gekommen zu einem interessanten Treffen der Vertreter aller Religionen. Sie haben sich getroffen und haben zusammen gebetet. Also um Frieden gebetet, das war in Assisi. Und Karl Friedrich von Weizsäcker sagt, ohne Religionsfrieden keinen Weltfrieden. Man könnte denken, das ist verständlich. Wir sehen ja auch an Jugoslawien, dass da religiöse Dinge im Hintergrund stehen. Und so kam es dann zu einem Treffen in Assisi. Und das Interessante war, dort haben Vertreter aller Weltreligionen um Frieden gebetet. Und Papst Johannes Paul II. Sagte selbst in seiner Schlussansprache auf diesem Friedensgebetstag, ich zitiere wörtlich, die Herausforderung des Friedens, wie sie sich gegenwärtig jedem menschlichen Gewissen stellt, übersteigt die religiösen Differenzen. Was ist geschehen dort? Dort haben also Juden, Christen, Moslems, Hindus, Buddhisten und Vertreter von Natur und anderen Religionen ihre Götter angerufen. Zum Beispiel ein 90-jähriger Zauberer von Togosee aus Afrika als Vertreter der afrikanischen Stammesreligionen hat gebetet zum krachenden Donner und den guten Geistern der Vorfahren um Weltfrieden und um Frieden im Vatikan. Oder nordamerikanische Indianer rauchten die Friedenspfeife, Zitat, zu Ehren des großen Geistes, der Mutter Erde und der vier Winde und baten diese Mächte um den Segen für den Heiligen Vater. Und die Buddhisten, die überhaupt keine ansprechbare jenseitige Person kennen, murmelten eine Friedensmeditation. Es ist also, um das abzukürzen, so leider so, dass der Versuch der Einigung im Frieden auf Kosten der Wahrheit geht, der Wahrheitsfrage. Und so ist es auch nicht zu verwundern, dass in einer Verlautbarung in der Vorbereitung dieses großen Konzils, das dann 1990 in Seoul stattgefunden hat, dass hier in Königstein ein Taunus erstellt wurde, auch ein bestimmter Satz, eine bestimmte Stelle aus einem bestimmten Satz weggelassen wurde. Wir alle kennen dieses Wort: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit alle nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Was ist weggelassen worden? Ja. Die an ihn glauben. An ihn. Und deswegen müssen wir leider sagen, dass eben ohne dass Gott, der einzige wahre, dreieinige, biblische Gott, zum Zuge kommt, wahrscheinlich kein Frieden sein wird. Wenn er sein wird, dann wird er auf Kosten der Wahrheit sein. Und es wird nicht der Frieden sein, den Gott im Blick hat, wenn er von Frieden spricht. Ich möchte deswegen sagen, in ganz kurzen Worten, was ich glaube, dass die Bibel unter Frieden versteht. Es wird hier eben unterschieden zwischen dem Frieden Gottes und dem Frieden der Welt. Aus der lutherischen Liturgie kennen Sie den Kanzelgruß, steht in Philipper 4, Vers 7. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist also höher als alle Vernunft. Und deswegen können diese ganzen Aufforderungen, sei doch vernünftig, haltet Frieden, nicht zu diesem Frieden führen. Er ist eine Frucht des Heiligen Geistes und kann nicht aus eigener Kraft vom Menschen hervorgebracht werden. Sei friedlich, halt Frieden, lerne Frieden. Aber er ist ein Geschenk an die und unter denen, die ihn als Innewohnung Jesu Christi durch den Heiligen Geist in sich erfahren. Er ist überhaupt ein Beziehungswort, wie alle diese großen Worte, die man oft als einen Zustand bezeichnet, also Glaube. Man muss gläubig sein, aber es geht um den Glauben an wen? Oder Friede, aber es ist ein Beziehungswort. Frieden in der Bibel ist Frieden mit Gott. Also Frieden ist ein Beziehungswort. Und wer das ganz klar und wunderbar deutlich gesagt hat, ist Paulus im Römerbrief Kapitel 5, Vers 1. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Oder im Kolosserbrief Kapitel 1. Es ist Gottes Wohlgefallen gewesen, dass in ihm, in Jesus Christus, alle Fülle wohnen sollte und alles durch ihn versöhnt würde mit Gott, es sei auf Erden oder im Himmel, dadurch, dass er Frieden machte durch das Blut an seinem Kreuz. Der Friede, den Gott schenkt, beginnt also innen und strahlt dann durch das Leben des Christens hindurch auch aus in die Welt. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass wir uns wirklich auch unterhalten, was das bedeutet für die Verantwortung, wo wir als Bürger Verantwortung haben. Als Christen in dieser Stadt sind wir auch Bürger in dieser Stadt. Als Christen in dieser Welt sind wir auch Bürger in dieser Welt. Und doch wird dieser Frieden Gottes nicht so schnell identisch sein können mit dem Frieden der Welt. Jesus selber hat diese Unterscheidung einmal so genannt, in Johannes 18, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ich habe früher mal so gedacht, du liebe Zeit, was ist das für ein schrecklicher Frieden, da mit Gottes Frieden, wo es heißt, warum, weil Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht, und habe das so bezogen auf den Frieden, den Jesus gibt. Die Engel mussten ja auch immer sagen, fürchtet euch nicht. Aber ich meine, es ist anders zu verstehen heute. Meinen Frieden gebe ich euch, ich gebe nicht, wie die Welt gibt. Euer Herz braucht sich nicht mehr zu erschrecken und sich nicht mehr fürchten. Ich glaube, es ist diese unerschütterliche Ruhe, dieser Frieden, den wir ins Herz bekommen, wenn wir Frieden mit Gott gemacht haben und das Grundproblem, die Grundfrage unseres Lebens geklärt ist, die Grundbeziehungsfrage, so dass wir dann eine gewisse Unerschütterlichkeit bekommen. Es ist gefährlich, das zu sagen, weil ich will nicht verstanden werden, als wäre das ein dickes Fell oder eine Trägheit, noch bewegt zu werden oder zu empfinden. Ich habe auch Angst. Ich sage das mal hier ganz offen, ich habe auch Angst. Und ich verstehe die Politiker nicht, die so drüber weggehen, über die Jugendunruhen oder besonders damals drüber weggegangen sind und nicht gemerkt haben, die haben wirklich Angst. Ich habe nämlich auch Angst. Und Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Also, du darfst getrost Angst haben, will ich mal sagen. Aber ich habe die Welt überwunden, sagt Jesus auf der anderen Seite. Also, ein Frieden mitten im Unfrieden. Eine gewisse Unerschütterlichkeit, weil ich weiß, dass selbst im größten Sturm mein Schiff durchkommen wird, zum Ziel kommen wird. Und es gibt vielleicht nichts Schöneres, als zu wissen, trotz dem größten Sturm, ich weiß jetzt schon, dass ich ans Ziel komme, weil ein anderer mein Schiff führt, der mich am anderen Ufer schon erwartet. Der Friede der Welt ist deswegen nicht unwichtig und er kommt durch Verträge und Bündnisse und Waffenstillstandsabkommen zustande, für die wir auch bestimmt Verantwortung haben und darüber sollten wir reden. Der Friede zwischen Menschen anderer Nationen und Völker und Rassen und Klassen. Da müssen wir drüber nachdenken und gemeinsam drüber sprechen, wie wir da uns als Gemeinde auch verhalten können. Wir haben zum Beispiel ein messerscharfes Argument gegen Ausländerfeindlichkeit. Das beste Argument überhaupt. Wir wissen nämlich, alle Menschen kommen von einem her. Es gibt wahrscheinlich, finde ich, jedenfalls kein besseres Argument gegen Ausländerhass und Degradierung anderer Menschen. Und dann verheißt die Bibel tatsächlich einmal eine Zeit, und damit schließe ich, weil das ja gar nicht mehr zu verhandeln ist in so einer kurzen Predigt, und das soll uns aber genannt sein, dieser Ausblick. Es wird uns tatsächlich eine Zeit verheißen, in der Gott alles in allem sein wird. Wo also die lutherische Zwei-Reiche-Lehre auch über den Haufen geschmissen wird, wo kein Unterschied gemacht mehr wird zwischen politischem Frieden und geistlichem Frieden, sondern wo Gott eine totale Theokratie aufrichten wird. Dann ist auch die Demokratie vorbei. Dann wird Gott der Herr sein über alles. Über diese Welt schreibt das 21. Kapitel der Offenbarung, vielleicht lesen Sie es heute Nachmittag mal, da drin kommt ein Zustand beschrieben vor, der fast zu schön ist, um wahr zu sein. Es wird kein Leid mehr sein, kein Schmerz und kein Geschrei, und der Tod wird nicht mehr sein. Das wird dann der ewige Friede Gottes sein. Bis dahin leben wir provisorisch, vorläufig. Wir leben nicht im Letzten, wir leben noch im Vorletzten. Das hebt die Bemühungen um politischen Frieden nicht auf. Aber angesichts der großen Bedrohungen, vor denen auch unsere Kinder leben, dürfen wir, und das ist das Wunderbare, einen inneren Frieden geschenkt bekommen, in der Gewissheit, dass der Friedensfürst uns bewahren kann. Und deswegen schließe ich auch mit diesem Friedensgruß aus dem Philipperbrief: Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.